Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, dessen Leben sich in zwei Punkten vom Leben anderer Menschen unterscheidet. Punkt 1, er hat mal Banken überfallen. Punkt 2, er saß im Gefängnis. Guten Morgen und herzlich willkommen, Rainer Laux.
Hallo.
Das mit dem Gefängnis ist 15 Jahre her. Wann waren Sie zuletzt im Knast?
Ja, vor wenigen Jahren, weil ich Tischtennis gespielt habe mit einem Freund zusammen, mit dem ich in die Anstalt gehe, um dort Tischtennis zu spielen.
Und als ehrenamtlicher Sozialhelfer sozusagen?
Ja, kann man sagen. Das ist eine Gruppe, die dort reingeht und mit einem Freund von Günter Wallraff angeführt wird.
In Köln?
In Köln. Wir gehen dort rein und spielen mit Gefangenen Tischtennis. Ja. Um einfach ein bisschen die Kanäle nach außen zu öffnen, zumal die Situation für die Gefangenen immer schwieriger wird.
Ein Knast, in dem Sie selber mal drin waren als Gefangener?
Ja, ich habe früher auf der anderen Seite gespielt.
Wie ist das Gefühl, da wieder reinzugehen? Oder wie war das Gefühl? Ist ja schon ein paar Jahre her.
Ja, wir gehen das jetzt gerade wieder an und wollen das jetzt wieder machen. Wie ist das Gefühl gewesen? Es ist eher wie, als würde man sich einen Film anschauen, einen alten Film anschauen. Also es ist nicht so, dass man da wieder eintaucht. Natürlich gibt es Verbindungen, Assoziationen, aber man taucht nicht ein in dieses Gefühl des Gefangenseins.
Ne? Es betrifft Sie nicht mehr, bedeutet auch, Sie träumen nachts auch nicht mehr davon,
Nein. In
einer Zelle zu sein, wo man keine Türklinke drücken kann?
Nein. Das ist nicht der Fall.
Das ist komplett weg.
Das ist wie ein vergangenes Leben, wie ein vergangener Film. Ja, so erlebe ich es.
Darf ich Sie fragen, wovon Sie heute leben?
Ich mache verschiedene Sachen. Also ich gebe Nachhilfe, dann schreibe ich, dann arbeite ich jetzt Kurse aus für kreatives Writing, also kreatives Schreiben, und mache das jetzt auch schon privat, gebe schon Unterricht.
Haben zwei Bücher geschrieben
und ja, will das weiterentwickeln. Arbeite jetzt auch an einem neuen Buch.
Ist noch ein bisschen was von der Beute von damals da?
War nie was übrig geblieben.
Wie nie was übrig geblieben?
Ja, erstens war es nicht so viel und zweitens habe ich das immer direkt ausgegeben.
Wie viel war es denn insgesamt, wenn ich fragen darf?
Wie viel waren es? Knapp eine halbe Million. Also knapp 500.000 D-Mark zu damaligen Zeiten. Du musst aber sehen, das verteilt sich über 11 Jahre und ich habe im Schnitt 2 Banken im Jahr überfallen und normalerweise regelmäßig eigentlich immer die gleiche Bank 2-mal. Ja. Das war so ein Prinzip von mir.
Das war das eine Prinzip. Das zweite Prinzip war, glaube ich, dass Sie zumindest einen Teil Ihrer Beute aus kapitalismuskritischen Gründen gespendet haben.
Ja, also ich habe immer einen Teil der Beute an Sozialorganisationen gespendet und habe das dann auch immer, das habe ich mir dann auch nicht nehmen lassen, das immer bei einer anderen Filiale einer gerade überfallenen Bank eingezahlt.
Eingezahlt. Ja. Also eingezahlt heißt eingezahlt, nicht etwa überwiesen, um hinterher eine Spendenquittung zu kriegen.
Nein, 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 ich hatte nicht mal ein Konto. Ich war überhaupt nicht erreichbar in diesen Jahren.
Apropos Konto, wie ist das heute für einen ehemaligen Bankräuber?
Das hatte ich mich auch gefragt, als ich aus dem Gefängnis kam. Ja, da gibt es eine Regelung, dass man ein Anrecht auf ein Konto hat und ich habe auch ein Konto.
13 Überfälle in 11 Jahren, wobei verurteilt wurden Sie, glaube ich, nur wegen 6 Banküberfällen.
Ja, ich bin im ersten Prozess in Hessen freigesprochen worden und als mich anklagte, 4 Banken überfallen zu haben, und wurde dann in Köln für die 6 angeklagten Überfälle in Köln, die ich auch begangen habe, verurteilt.
Und was ist mit den 7 anderen, um auf die Zahl 13 zu kommen?
Die sind nicht angeklagt worden.
Die wurden nicht angeklagt. Es gibt einen anderen, der auch angeklagt wurde und der verurteilt wurde, Burkhard Driest, wir hatten den auch vor langer Zeit mal zu Gast.
Ja.
Ehemaliger Bankräuber, der seinen allerersten Banküberfall gemacht hat, um seiner Freundin zu imponieren. Wie war es bei Ihnen?
Naja, also das, glaube ich, brauchte ich so nicht. Nein, bei mir war das war nicht der Grund gewesen. Bei mir war es so, ich habe in einer Wohngemeinschaft gelebt und wir waren zu 6 und eine Mitbewohnerin, die hat gefragt, ob wir einen persischen Studenten kurzfristig aufnehmen könnten. Aha. Den haben wir dann aufgenommen. Wir wollten eigentlich nur wieder Frauen nehmen. Wir waren 5 Frauen und ich eben. Und dann hat er 10 Monate seine Miete nicht gezahlt, jeden Tag in Iran telefoniert, was noch mehr ausmachte wie die Miete. Und dann war er auf einmal verschwunden. Ich hatte das WG-Konto und wir standen dann mit 6.000 Minus, die sich schnell auf 7.000 summierten, da. Und wir hatten nur eine Woche Zeit, dann sollten die Daueraufträge alle gekappt werden. Strom, Miete, Strom, Wasser, Telefon. Und ja, und an mir blieb es hängen, weil ich hatte ja nun mal, es lief nun mal auf meinen Namen, wir waren alle Studenten, ja. Alternative Gewerbetreibende oder
das ja. Heißt, dann ist es doch irgendwie zwangsläufig, dass man sich eine Maske überzieht, sich eine Spielzeugpistole besorgt, in eine Bank reingeht und sagt, Hände hoch und Kohle her.
Ja, wie gesagt, eine Woche vorher hätte ich es auch noch als grotesk empfunden und war mir das so nah wie vielleicht dem Kölner Polizeipräsidenten. Ich habe dann versucht, auf legalen Wegen an das Geld zu gelangen. Aber wie gesagt, meine Freunde waren alle, wir waren Studenten, Hausbesetzer, alternative Gewerbetreibende, die alle erfolglos waren, irgendwelche Drogenspinner. Und dann gab es keinen legalen Weg und dann kam erst der Gedanke auf. Erst habe ich ihn als absurd abgetan und dann habe ich mich entschieden, okay, du musst eine Bank überfallen, du hast nur 3 Tage.
Maske war?
Beim ersten Mal diese Zorro-Figur, ich war bekannt als der Zorro-Bankräuber, habe ich ja erst entwickelt, die Zorro-Figur. Beim ersten Mal, ich habe mir überlegt, welche Fehler machen Bankräuber, habe eben bekannte Bankräuber studiert. Und zum einen benutzen sie Fahrzeuge, also so wenig Mittel wie möglich einsetzen. Das heißt nicht peripher mit einem Auto eine kleine Filiale überfallen, sondern zentral in der Hauptstadt in der Fußgängerzone eine Bank zu überfallen und zu Fuß die aufzusuchen und auch wieder zu verlassen.
Und unauffällig sein.
Und unauffällig sein, einfach untertauchen in der Masse der Menschen. Und ich hatte dann den Motorradhelm gewählt. Zum einen, weil es eine Totalmaskierung ist gegenüber den Videokameras. Zum anderen auch, weil es die Hasher, die Polizei natürlich auf eine falsche Fährte locken würde.
Ne? Und das hat auch
funktioniert? Ich wohnte genau direkt gegenüber. Also direkt gegenüber war mein Basislager, direkt gegenüber von der Bank. Und das hat funktioniert.
Das hat nicht nur bei diesem allerersten Mal funktioniert, sondern es hat immer funktioniert.
Ich bin da nie erwischt worden auf sogenannter frischer Tat.
Die Gesamtbeute, wenn ich es richtig abgespeichert habe, plus minus 500.000 D-Mark. Sie haben vorhin gesagt, nichts ist übrig geblieben. Das heißt, Sie haben in den 10 Jahren das Geld, das Sie erbeutet haben, dann auch entsprechend verbraucht, abgesehen von den Spenden, die Sie auch getätigt haben.
Ja, ich habe meinen Lebensstil dabei gar nicht allzu sehr verändert.
Kein Penthouse, kein Lamborghini?
Nein, ich habe auch nie ein Auto in meinem Leben gehabt. Hat mich auch nie interessiert.
Okay.
Ich habe auch gerne Menschen unterstützt, einfach weil ich es auch gerne gemacht habe, weil es mir Freude gemacht hat. Und vielleicht für Reisen habe ich Geld ausgegeben, ne, wenn ich mal nach Brasilien geflogen bin. Ah. Aber ansonsten habe ich ganz normal gelebt.
Wie in Wohngemeinschaften?
In der gleichen Weise. Ich bin sogar auch weiterhin getrampt, obwohl ich hätte ja auch mit erster Klasse mit einem Flieger fliegen können. Ne.
Und das Geld war irgendwie in einem Sparstrumpf? Unterm Kopfkissen?
Nein, oder? Ich hatte es war jemand eingeweiht und ich hatte eine Finanzverwalterin, eine Medizinstudentin, eine damalige. Und die hatte meine Finanzen verwaltet und mir das Geld immer dorthin geschickt. Ich hatte nie größere Beträge bei mir. Mhm. Immer dorthin geschickt, wo ich gerade war oder wo ich hinkommen würde, wenn ich in Brasilien oder in Südamerika gereist bin.
Warum haben Sie sich dieser Frau offenbart? Damit sind Sie ja ein hohes Risiko eingegangen.
Ja, es war, wie Sie selber sagten, so etwas wie eine Lebensfreundin. Und natürlich im Nachhinein weiß ich das. Ich habe eben einen der Fehler gemacht, vor denen ich mich selber immer bewahrt habe, bewahren wollte, die ich mir immer gesagt habe, den nicht machen zu wollen. Und diesen einen habe ich eben gemacht. Ja, es gibt ja verschiedene, eben viele scheitern ja auch daran, dass sie einfach zu mitteilungsbedürftig sind, ne, und das verbreiten.
Das bedeutet, ein Freund dieser Freundin, die eingeweiht war, hat sie verpfiffen.
Ja, der Punkt war sie hatte dann einen Geliebten, vor dem ich sie immer gewarnt hatte. Und in dümmlichem Stolz hat sie dann im Bett das ausgeplaudert und der kam dann selber in Schwierigkeiten und hat dann eben das als Trumpf eingesetzt und hat dafür letztendlich von einer Bank 20.000 Euro Kopfgeld bekommen und 5 Jahre Straferlass.
Okay, wissen Sie, was aus diesen beiden Menschen geworden ist? Dieser Freundin, dieser Lebensfreundin, wie Sie es genannt haben, und diesem Typen?
Nein, hat mich auch nie mehr interessiert.
Wenn man 10 Jahre lang Banken überfällt und damit...
11 Jahre.
11 Jahre, okay. Wenn man 11 Jahre Banken überfällt und quasi ein Parallelleben führt, wie viel an Angst, an Panikattacken bedeutet das?
Für mich gar keine.
Nicht?
Weil ich habe mein Leben ja überhaupt nicht verändert. Ich habe in Deutschland, wie später dann auch in Lissabon, wo ich lange gelebt habe, habe ich in der Studenten- und Künstlerszene gelebt. Und Bankräuber war ich nur in den Momenten, wo ich eine Bank überfallen habe. Und nach dem Banküberfall war das für mich abgeschlossen, weil alle Beweisstücke waren vernichtet, die Zorro-Maske war zerschnitten, die leere Gaspistole war entsorgt und das Geld war an sicherem Platz deponiert.
Aber
und ich habe niemals vorher und während all dieser Zeit in einer wie auch immer gearteten kriminellen Szene gelebt. Und war auch sehr, sehr vorsichtig und habe mir alles vom Hals gehalten. Ich habe in der Rock'n'Roll-Szene in Lissabon gelebt, also im inneren Kreis der Rock'n'Roll-Szene. Und habe mir auch die Dealer dort vom Hals gehalten zum Beispiel. Ne?
Aber Sie wussten erstens, ein perfektes Verbrechen gibt es nicht. Und zweitens, wenn man auf Sie kommt, dann gehen Sie für viele Jahre in den Knast.
Ja, das habe ich mir, diese Gedanken habe ich einfach nicht gemacht. Das war einfach natürlich auch so ein Hochmut, den ich hatte. Also so ein Gefühl der Unangreifbarkeit. Und natürlich wusste ich das. Und ich wusste auch, dass ich der Zug irgendwann mal verselbstständigen kann und aus den Gleisen sprengen kann, der ja immer schneller lief. Ich wusste genau, ich muss einen Schnitt machen, den habe ich auch gemacht. Nur in dem Moment, wo ich ihn gemacht habe, da, wie auch im Film, da, wo es der letzte Überfall sein sollte, war es dann eben der Moment, wo ich dann gescheitert bin.
Können Sie sich noch an Weihnachten 1995 erinnern, also knapp davor, den Tag Ihrer Verhaftung?
Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ich kam gerade von der Algarve hoch und hatte da mich mit einem deutschen Geschäftsmann getroffen, weil ich ein Projekt in Lissabon verwirklichen wollte. Ich hatte die Bankkarriere schon für mich abgeschlossen, also die Bankräuberkarriere, wollte ein Open-Air-Kino in Lissabon am Tejo, an der Tejo-Mündung zum Atlantik aufmachen und kam in meine Künstlerpension und der Mann an der Rezeption, der war schon sehr verwirrt, was ich aber nicht weiter jetzt ernst genommen habe. Und dann traten drei Herren aus dem Dunkel des Treppenhauses und sagten, sie sind verhaftet.
Okay, anderthalb Jahre sind Sie davor schon beschattet worden, haben nie was mitbekommen?
Ja, das war die Situation war die, dass diese Denunziation anderthalb Jahre zuvor stattgefunden hatte, die Polizei recherchiert hatte, es gab überhaupt keine Anhaltspunkte, die auf mich hingewiesen haben und es auch keine Indizien gab. Deswegen
hat so lange gedauert.
Deswegen hat Interpol mich dann beschattet. Ich hatte dann eine Direktbeschattung, eine eigene Einheit in Lissabon, wo ich ja gelebt habe. Ich pendelte immer zwischen Lissabon und Deutschland. Nach Deutschland kam ich nur, um Banken zu überfallen, einen Tag lang. Und war auch in Brasilien, wurde auch dort schon empfangen und bin instinktiv dieser Beschattung immer wieder entkommen. Und nach dem letzten Banküberfall, den man mir dann zugeordnet hat, richtigerweise, hat man dann entschieden, wir müssen ihn verhaften, wir können nicht zulassen, dass er weiterhin Banken unter unserer Nase überfällt, auch auf die Gefahr hin, dass wir kein ausreichendes Beweisgerüst aufbauen können.
Damit hat sich natürlich Ihre Lebenssituation dramatisch verändert. Ein paar Monate Auslieferungshaft in Portugal, dann die Auslieferung nach Deutschland, dann diverse Prozesse, in denen es darum ging, was kann man ihnen nachweisen.
Ja.
Schlussendlich ein rechtsgültiges Urteil, 8,5 Jahre Gefängnis.
Ja.
Haben Sie damit gerechnet?
Nein. Nein, also nach dem Freispruch hatte mein Anwalt gesagt, also
Erster Prozess Freispruch,
nach einem vielmonatigen Indizienprozess, es wird zu keinem zweiten Prozess kommen, der Kölner Haftbefehl wird mit Sicherheit daraufhin aufgehoben. Es gibt überhaupt keine Anhaltspunkte in Köln, außer der Denunziation, die in Gießen widerlegt worden ist, in Hessen. Und dann kam es aber dennoch zu dem Prozess und wir haben dann nach einem wiederum vielen Monaten Indizienprozess mit vielen Gutachtern, Größengutachten, Gesichtsgutachten, Bewegungsgutachten, haben wir dann den Freispruch gefordert. Der Staatsanwalt hat 2 Jahre gefordert für 2 Fälle im minderschweren Fall und der Richter hat 10 Jahre für alle 6 Fälle im schweren Fall ausgesprochen. In einem Revisionsprozess wurden daraus dann 8,5 Jahre.
8,5 Jahre und 7,5 Jahre davon mussten Sie dann absetzen?
Ja, letztlich waren es mehr, weil die Auslieferungshaft, ich war gefangen wir waren in der Massenzelle, 26 Gefangene auf 35 Quadratmeter zusammengefercht, die wurde doppelt angerechnet, das muss man dann sehen.
Okay.
Also diese 4,5 Monate musste man dann eigentlich noch drauflegen jetzt. Also es war sehr nah an der Endstrafe, obwohl man mir im Prozess zugesagt hat, sie bekommen auf jeden Fall die 2/3 entlassen, sie sind nicht vorbestraft.
Was ist im Gefängnis, Rainer Lauchs, das Schlimmste? Die vollkommene Fremdbestimmung und die totale Ohnmacht?
Beides, ja. Genau das ist es. Ja.
Alles, was vorher war, zählt nicht mehr, wer man war, welchen Status man hatte, wie man gelebt hat.
Ja, Ja, beim Gefängnis ganz eigene Regeln, also ganz eigene Regeln und Werte vorherrschen und man einfach ganz bei Null anfangen muss und alle sozialen Verhältnisse, der Status, der Beruf, alles, was man getan hat, die vielleicht die gesellschaftliche Anerkennung völlig bedeutungslos geworden ist. Man muss sich völlig neu orientieren und in diesem System durchsetzen und eine Durchsetzungsform finden. Ansonsten geht man unter.
Was ist die wichtigste Regel im Knast für Sie? Was
nicht zurückzuzucken.
Okay.
Also immer aufrecht zu bleiben. Nicht zurückzuzucken. Es gibt im Knast, anders wie in Freiheit, wo man die Möglichkeit hat, ja, Kompromisse einzugehen, wegzugehen, jemand anzurufen, wenn es Probleme gibt, das zu sublimieren, indem man vielleicht irgendwas spendet, weil man irgendwo feige gewesen ist. Da geht das nicht. Man muss entweder, man geht durch das Auge des Hurricane, oder man ist verloren, man ist ein Fußabtreter. Das heißt, man muss sich jedem Konflikt stellen und man muss immer die richtigen Entscheidungen treffen.
Was war die härteste Situation, die Sie erlebt haben?
Die härteste Situation? Ja, das sind... Ich weiß es nicht, es sind so viele, aber ich könnte jetzt eine nennen. Ja,
nennen Sie
eine nennen, die vielleicht sehr, sehr typisch ist und das vielleicht auch verständlich macht. Also ich war in der Situation, dass ich das erste Mal in der Gemeinschaftsdusche war, im hessischen Knast und ich hatte lange blonde Locken und war auch von daher schon auffällig, weil ich ganz gut aussah, bei aller Bescheidenheit. Und das Gefängnis auch ein Hort der Hässlichkeit einfach ist. Und zwei muskelbepackte, tattoo-übersäte Schränke kamen auf mich zu und wir waren alle drei nackt. Die waren zwei Köpfe größer. Der eine tattoo-übersät das ganze Gesicht. Dem klebte eine riesige Spinne im Gesicht und ich hatte Schwierigkeiten, mich auf seine Augen zu konzentrieren. Der beugte sich dann zu mir runter und meinte, während der andere runtergrinste, sag mal, bist du ein Mädchen oder bist du schwul? Und das ist dann so ein Moment, wo man genau die richtige Reaktion finden muss. Und
wie haben Sie reagiert?
Ich schaute ihm dann in die Augen, was wie gesagt schwierig war, weil ich diese Spinne, ich immer diese Spinne auch sah in der Peripherie und sagte dann, also bringt mir eure Ladies vorbei und ich werde sie verführen und danach könnt ihr mir eure Töchter vorbeibringen und ich werde sie verführen. Und dann trinke ich mit eurer Oma noch ein Tässchen Tee und lasse sie auch mit einem Lächeln zurück. Und danach können wir dann über euer Schwulenproblem reden. Mhm. Und dann hing so eine Gewaltspannung im Raum. Das ist immer dieser Umschlagspunkt, wo man nicht weiß, hat man jetzt richtig reagiert? Man folgt seinen Instinkten und seinen klaren Überlegungen in solchen Situationen. Hauptsächlich seinen Instinkten. Und da hing im Moment eben diese Spannung im Raum und es war kurz vor einer Explosion und dann guckten sie sich an wie zwei Kinder, die nicht verstehen, was los ist und dann bekamen sie beide einen Lachanfall und der Mann ist in Ordnung und klatschten sich über mir dann ab und damit war die Situation gerettet. Aber ich wusste vorher nicht, dass es die richtige Reaktion ist. Ich habe es instinktiv gemacht.
Hat es nicht nur im Moment diese Situation gerettet oder dauerhaft dieses Anmachproblem für Sie gelöst?
Das ist immer sehr wichtig. Also ich nenne das so, das war gleich am Anfang, zu Beginn der Gießener Haft. Ich musste solcherartige Situationen in jedem neuen Gefängnis stehen. Und das Wichtigste ist, im ersten Moment seinen Stand zu machen und zu stehen und sich seinen Raum zu schaffen, seine Aura, seine Autorität.
Es gibt
und das ohne Gewalt, weil die Gewalt war für mich eben keine Frage.
Die hierarchische Stellung, die ein Bankräuber hat im Knast, immer und überall relativ weit oben?
Ja, man kann sagen, Bankräuber oben, Kinderschänder unten und der Rest dazwischen.
Okay. Bedeutete für Ihren Fall, dass Sie abgesehen von dem Umstand, 7,5 Jahre weg zu sein, ein halbwegs passables Leben im Knast gehabt haben?
Naja, ein halbwegs passables Leben
geht nicht.
Das geht eigentlich gar nicht, aber man kann versuchen, den größtmöglichen Raum zu schaffen und die Zelle so weit wie möglich zu dehnen, in der man sich befindet und die man nicht verlassen kann.
Wie haben Sie das gemacht?
Und das kann man eben in verschiedener Weise tun. Also wie gesagt, die eine Weise, um mir Raum zu schaffen, war eben der Bluff, was ich eben geschildert habe. Es war ja nichts als ein Bluff. Ich hätte überhaupt keine Chance gehabt gegen diese Burschen und es hat funktioniert. Der andere Raum, den ich hatte, was mir eine gewisse Aura gegeben hat, das war eben der Zorro-Bankräuber, der nie auf frischer Tat ertappt worden ist. Aha. Das verschafft Anerkennung. Dann stand ich in allen Gefängnissen im Kampf gegen die Anstaltsleitung, war Gefangenensprecher, das verschafft Autorität und auch immer eine brüchige Sicherheit. Dann hatte ich als Einziger eine Schreibmaschine, habe den Gefangenen ihre Gerichtsposte gemacht, habe ihnen geholfen bei ihren Gerichtsverfahren, habe Rechtsberatung gemacht, habe ihnen Liebesbriefe und Liebesgedichte an ihre Verwandten geschrieben, auch in Lissabon schon, wo sehr viele Analphabeten waren, wo es noch wichtiger war, weil da die Gefahr und die Enge ja noch größer war und das Gewaltpotenzial, das ständig explodiert ist. Es war eine einzige Gewaltorgie, diese Zeit in der Haft.
Was war die Gegenleistung, wenn man Liebesbriefe geschrieben hat?
Nein, das erstens hat mir es Spaß gemacht, aber das hat mir Raum geschaffen, verstehen Sie? Das hat mir Raum geschaffen, Gerichtspost zu verfassen für irgendeinen Mafiamann, für einen Mafiaboss. Das hat mir Raum geschaffen und einen brüchigen Raum, weil in Schwierigkeiten kommt man trotzdem immer wieder und muss die Situation dann auch stehen. Ne? Und ebenso mit den Briefen. Ne? Natürlich schafft das Anerkennung und schafft einem auch dann Freunde oder Unterstützung.
Haben Sie jeweils so
in Zwangssituationen und Konfliktsituationen?
Haben Sie jemals sowas wie Freundschaft, Solidarität im Knast erlebt oder ist das im Gegenteil kontraproduktiv, weil man immer irgendwann am Ende verraten wird?
Absolut. Also deswegen nenne ich ja auch das Buch Seele auf Eis, weil man sich immer verstellen muss. Also man muss sein Herz immer verschließen, man muss sich immer verstellen und man muss immer auf der Hut sein und immer gewappnet sein gegen etwaige Angriffe. Das heißt, man muss immer auf dem Sprung sein. Und das, was man dort an Verbindungen sieht, das sind keine Freundschaften, sondern das sind Zweckgemeinschaften, die auch sich ändern können. Der Feind von gestern ist der Freund von heute und umgekehrt. Deswegen, ich habe mich völlig auf mich selbst zurückgezogen und habe so weit wie möglich ansonsten den Kontakt gemieden.
Kann man denn, wenn man nicht gerade allein in einer Zelle ist, liegt und schläft, in einer mehrfach belegten Zelle schlafen oder hat man unterschwellig immer die Angst, dass in dieser Nacht irgendwas passiert?
Natürlich, also man schläft überhaupt nicht wirklich. Also es sind immer Sensoren wach, die bereit sind, sofort zu reagieren und in Abwehrbereitschaft sind. Ne? Und dennoch hat man dann solche Steinsituationen, wo man wirklich völlig wegschläft, wo einem dann die Zigaretten unter dem Kopfkissen gestohlen werden, weil all die Angriffe und Diebstähle finden dann teilweise natürlich in der Nacht auch statt. Zumal wenn sie Gruppen haben, Gangs haben, die sie abwechseln. Ein Teil schläft tags, ein Teil schläft in der Nacht. Also 24 Stunden muss man eigentlich immer auf der Hut sein. Und dann gibt es Momente, wo man einfach wegbricht, weil der Körper, der Wille selbst den Körper dann nicht mehr bezwingen kann.
Eins gehört, gehört.
SWR1 mit Rainer Lauchs, der über die Zeit im Gefängnis 7,5 Jahre alles zusammengerechnet das Buch gemacht hat mit dem Titel Seele auf Eis. Warum Seele auf Eis?
Ja, weil man im Gefängnis wirklich seine Seele verschließen muss und sie wirklich einfrieren muss und gleichzeitig versuchen muss, sie zu erhalten. Man sie aber nicht zeigen darf. Man muss wirklich das Herz verschließen und man muss immer auf der Hut sein, um sich zu erwehren, weil ein Gefängnis ein Ort ist, an dem man ständig angegriffen wird und unter Druck steht. Ja, von Seiten der Schließerschaft, der Beamtenschaft, ebenso wie von Seiten der Gefangenenschaft.
Und welches war Ihr schlimmster Knast?
Kann ich gar nicht, ich weiß es nicht. Jeder hat seine eigene Fürchterlichkeit. Objektiv würde man jetzt vielleicht sagen, die Auslieferungshaft, wo wir teilweise auf dem Boden auch geschlafen haben. In Portugal, 26 Gefangene auf 35 Quadratmeter. Aber dort waren die Besuchsmöglichkeiten, ich hatte überhaupt keinen Besuch in Deutschland, der wurde verboten. Der Besuch zu meiner großen Liebe, einer Portugiesin, portugiesische Psychologiestudentin, die hat mich zweimal die Woche besucht, in jedem Besuch. Und von daher war es für mich erträglich, weil ich von Besuch zu Besuch gelebt habe. Und in Deutschland hat man den Besuch verwehrt. Oder mit der fadenscheinigen Begründung, sie könnte als Zeugin gehört werden, über all die Jahre, was natürlich nie der Fall war.
Wenn Sie die große Liebe ansprechen, was ist aus der Frau geworden?
Wir sind jetzt ganz große Freunde.
Freunde?
Ja, wir sehen uns regelmäßig, war dieses Jahr auch wieder in Lissabon. Sie lebt in Lissabon, ist eine Poeta, also eine Lissabonerin.
Aber ihr Leben ist komplett anders verlaufen dann? In andere Richtungen, logischerweise?
Ja, sie hat ihre Karriere vollzogen. Sie ist eine bekannte Psychologin, die auch Bücher schreibt. Und die Chefin der Jugendorganisation von Hilfsorganisationen war. Wirklich eine Karriere auch gemacht
hat. Okay. Ne? Gibt's im Knast Alkohol? Gibt's im Knast Drogen?
Ja, mehr als in Freiheit. Weil der Knast ist vor allen Dingen ein Drogen-Eldorado. Es gibt auch natürlich Alkohol, der dann selbst aufgesetzt wird oder eben hereingeschmuggelt wird. Meist über einen korrupten Beamten. Mhm. Und bei den Drogen ist es anders. Auch da gibt es natürlich Verbindungen, aber da werden wir jetzt ja sicher drauf zu sprechen kommen. Das wird die nächste Frage sein, denke ich mal, ja, wie das organisiert ist.
Ja, also zum einen müssen die Drogen ja in den Knast reinkommen.
Genau.
Da gibt es Leute, die von außen nach innen kommen, die transportieren das. Dann gibt es verschiedene, ich vermute, Körperöffnungen, wo man es deponieren kann.
Okay, ich schilder es mal. Also die Hauptameisenstraße in den Knast, die läuft natürlich über die Besuche. Das heißt, oft sind es die Frauen, die sie über die Scheide hereinbringen, die eben nicht kontrolliert werden darf. Natürlich wird der Besuch auch kontrolliert und abgeklopft. Oder im Bürstenhalter oder in der Windel von dem Baby. Das wird dann nur rübergereicht. Hallo, Küsschen, Papi. Ja. Und dann wird dann schnell die Droge herausgefingert. Und das ist die Haupteinschlusslinie über die Besuche natürlich.
Mhm. Und welche Rolle spielt das Gefängnispersonal?
Das Gefängnispersonal versucht es in der Mehrheit natürlich zu unterbinden, ist dem aber nicht gewachsen. Ist dem absolut nicht gewachsen. Es gibt natürlich noch andere Formen. Es wird über die Hofmauer geworfen. Es wird über die externen Transporte legal oder illegal, das heißt in Absprache mit den Transportern oder ohne Absprache mit dem Wäschewagen oder den Kühlwagen oder den Lebensmittelwagen reingeschmuggelt, wo dann manchmal die Fahrer eingebunden sind, manchmal es aber auch gar nicht wissen, weil die Gefangenen auch sehr geschickt sind, die dann die Wagen entladen. Und es gibt natürlich mittlerweile auch das Drohnenproblem, ne? Und da wird jetzt auch gegen vorgegangen in den Knästen. Ja. Die Organisation werden wir ja noch zu sprechen kommen.
Genau. Ansonsten, das wollte ich auch noch sagen, sind Sie ein extrem reflektierter Typ. Mit anderen Worten, in der Zeit im Gefängnis haben Sie sich natürlich auch mit der eigenen Schuld beschäftigt.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Von Bertolt Brecht gibt's den Satz, den berühmten Satz, was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Unabhängig davon, Rainer Laux, als Bankräuber versetzt man andere unschuldige Menschen mit dem, was man tut, in Angst und Schrecken. Und Frage, lädt damit welches Quantum an Schuld auf sich?
Ich denke, dass man immer eine Schuld auf sich lädt. Die Frage ist eben, wie groß diese Schuld ist. Und bei mir war es ja, bin ja auch bekannt, es ist ja auch in den Gerichtsakten festgelegt, dass ich zum einen sehr schnell war und sehr ruhig vorgegangen bin, eben sehr, sehr höflich war und mit ruhiger Stimme gesprochen habe, sodass immer nur ein kleiner Teil der Anwesenden es überhaupt mitbekommen haben, wenn der Banküberfall stattfand.
Auf
mit
der anderen Seite
vorgegangen, aber dennoch ist auch eine sanfte Bedrohung eine Bedrohung, weil dass die Waffe ungeladen ist, wissen die Leute auf der anderen Seite natürlich nicht.
Genau das wollte ich gerade sagen, das wussten die nicht. Sie waren maskiert und ein Banküberfall setzt ja auch logischerweise bei bestimmten Menschen auch Ängste und Panikreaktionen aus.
Genau, und das war eine Frage, die mich dann immer umgetrieben habe, also im Gefängnis. Wie konnte ich das ausblenden? Bei meiner ganzen differenzierten Kalkulation, die ich ja sonst hatte. Und Psychologen haben mir dann immer gesagt, ja, sie haben es ausgeblendet, sie haben es verdrängt, um es machen zu können. Hätten sie es nicht ausgeblendet, hätten sie es nicht machen können. Mhm. Mir war das immer zu einfach, aber das war das Einzige, was mir gesagt worden ist von verschiedenster Seite, weil mich das immer wieder beschäftigt hat und die Frage ich mir nicht beantworten konnte. Und ich habe dann sehr aufmerksam hingehört, als im Prozess dann die ganzen Zeugen auftraten, also alle Bankangestellten, Kunden, die bei den Überfällen anwesend waren. Und der Richter dann ja auch immer sehr explizit fragt, gab es irgendwelche traumatischen Nachwirkungen? Ne? Oder auch haben sie auch nur einen Albtraum gehabt und es wurde verneint und ich wurde teilweise auch noch verteidigt, was mich sehr beruhigt hat. Und sie ist ja nichts passiert, der war ja so höflich und ich habe dann auch mal eine Dame mal zu einem Platz geführt, sie beruhigt während des Banküberfalls und den Kassierer war angewiesen weiterzumachen. Und das steht auch alles so im Urteil, in den Akten drin.
Wir sind fast am Ende der Sendung. Einen Punkt sollten wir zum Schluss der Sendung noch ansprechen. Angenommen, es stünde in ihrer Macht, im Strafvollzug etwas zu ändern. Was in erster Linie würden Sie anders machen?
Ja, da gibt es sehr viel. Also der Strafvollzug im Ergebnis ist erreicht eine Asozialisierung, keine Resozialisierung. Also müsste man eine andere Resozialisierungsform finden. Zum Beispiel ganz konkret müsste man die Ersatzfreiheitsstrafe abschaffen. Das ist einer von sehr vielen Punkten. Also, dass Menschen, die jetzt mehrmals mit der Bahn schwarz gefahren sind, die ins Gefängnis kommen, weil sie eben das nicht zahlen können, die sind ja gerade verurteilt worden zu einer Geldstrafe und nicht zu einer Gefängnisstrafe, weil es eben nicht so erheblich ist, die dort eben inhaftiert werden und dann den ganzen zerstörerischen Wirkungen des Vollzuges ausgesetzt sind und oftmals auch noch kriminalisiert werden. Das ist ein Punkt. Dann müsste die Drogenpolitik grundsätzlich geändert werden. Keine absolute Legalisierung, aber Regulierung, das würde auch die Knäste entlasten. Da müsste man natürlich in die Tiefe gehen, haben wir aber die Zeit nicht. Dann zum Beispiel die Suizidkontrolle muss abgeschafft werden, das ist Folter.
Viertelstündlich nachts.
Nachts Licht gibt es zwar anders, wie manche es behaupten, gibt es eine Alternative. Man kann sich auf eine Zweierzelle oder Mehrfachzelle verlegen lassen, dann wird die abgeschafft. Aber die muss abgeschafft werden, die Suizidkontrolle. Und man könnte es ganz einfach machen mit einem armbandgroßen Vitalmesser zum Beispiel.
Das wäre dann eine neue Sendung, wenn wir all das nochmal auflisten, was man im Gefängnis, im Strafvollzug, in der Resozialisierung anders machen
könnte. Was auch im Buch steht.
Schaffen wir heute nicht mehr. Ich bedanke mich in jedem Fall, dass Sie bei uns waren, und für die Zukunft alles Gute.
Ich danke Ihnen.
Eins gehört, gehört.